Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten.
Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
Lassen Sie eine Zwischenfrage zu.
Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
Guten Tag, hier ist der Bundestalk, der politische Podcast der TAZ. Wir sprechen heute über das Heizungsgesetz. Schwarz-Rot will Habecks Heizungsgesetz abschaffen. Es gibt ein Eckpunktepapier, noch kein Gesetz, aber der Schlüsselsatz in diesem Papier lautet, Zitat, künftig können weiterhin auch Gas- und Ölheizungen eingebaut werden. Zitat Ende. Die Förderung der Wärmepumpe soll zwar bleiben, aber, das sagen Kritiker, die Anreize, Gas- und Ölheizungen auszutauschen, die werden doch wesentlich geringer sein. Droht jetzt also klimapolitisch eine Rückkehr zu fossilen Energien? Ist das Gesetz, das da kommt, bis Ostern eigentlich rechtssicher? Hätte die SPD standhafter sein sollen, können? Und was bedeutet das für Mieter und Mieterinnen? Das sind ein paar Fragen, die wir versuchen werden zu klären. Mein Name ist Stefan Reinecke. Ich arbeite im Parlamentsbüro der TAZ und bin dort zuständig für die SPD vor allem. Und bei mir sind heute
Anja Krüger. Ich arbeite auch im Parlamentsbüro und bin zuständig für Wirtschaft und Energie.
Anna Lehmann, ich leite das Parlamentsbüro der TAZ und gucke vorwiegend aufs Kanzleramt und jetzt auch neu auf die Union.
Schön, dass ihr hier seid. Anja, lasst uns erstmal klären, was wir eigentlich jetzt wissen und was wir vielleicht auch nicht wissen. Es gibt ja hübsche neue Worte, die man lernen kann in diesem Papier, zum Beispiel Biotreppe. Was ist denn eine Biotreppe?
Ja, die Biotreppe bezeichnet den Anteil an sogenannten grünen Gasen am fossilen Gas. Und dabei geht es darum, dass die sogenannte Grüngasquote steigen soll. Die soll auf 1% steigen und für neue Gasheizungen dann ab 2029 ab 10% schrittweise weiter steigen, wobei wir die einzelnen Schritte noch gar nicht kennen. Und das Problem dabei ist, dass das sehr teuer sein wird, voraussichtlich.
Warum wird es teuer sein?
Weil die sogenannten grünen Gase sehr knapp sind und was knapp ist, ist teuer.
Jetzt hat ja Jens Spahn, der Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU-Fraktion, bei der Vorstellung dieses Eckpunktepapiers davon gesprochen, dass das gar nicht stimmt, das wird gar nicht teurer, hat er nahegelegt. Zum einen gibt es keine CO2-Bepreisung auf diese grünen Gase, war sein Argument. Und dann hat er noch darüber gesprochen, dass man sowas ja importieren könnte, zum Beispiel aus der Ukraine. Was haltet ihr denn von dieser Prognose von Spahn?
Naja, das ist ja im Prinzip das Eingeständnis dessen, dass es durchaus ein Problem sein wird, diese Grüngasquote zu erfüllen. Wir waren gestern auch in der Bundespressekonferenz, Anja und ich, da hat zum Beispiel der Naturschutzring gesagt, ja, dann diese Grüngase, die lassen sich eben nicht aus dem Kompost gewinnen oder irgendwie durch Vergorung von Gülle, da müssten massenweise neue Energiepflanzen angebaut werden. Er sprach von einer Fläche, die das Neunfache von Berlin umfasst, weiß nicht, wie er auf diese Zahl gekommen ist, aber auf jeden Fall wird es so sein, dass wenn man diese Quote erfüllen will, es voraussichtlich so sein wird, dass man eigentlich neue landwirtschaftliche Flächen braucht, um die Pflanzen anzubauen. Und das weiß offenbar auch die Union.
Ja, und es ist einfach nicht effektiv. Also wenn man die gleiche Fläche benutzt, um Sonnen- oder Windenergie herzustellen, da bekommt man viel mehr daraus.
Jetzt ist es ja so ein weiterer Aspekt, also bleiben wir erstmal, bevor wir die Interpretationsebene uns anschauen, bleiben wir bei dem, was wir jetzt wissen. Die Förderung der Wärmepumpen soll bleiben. Das ist ja bis jetzt 30% der Anschaffungskosten von Wärmepumpen werden staatlich finanziert. Es geht hoch bis zu 70%, allerdings darf man da nur sehr wenig Geld verdienen.
Ja, 40.000 Euro im Jahr, was wirklich nicht viel ist.
Also die bleibt, und das ist sozusagen ein Argument, was man so aus der SPD hört, die sagen ja, also immerhin, das bleibt ja. Also wie seht ihr das? Was wird das für einen Effekt haben, diese weitere Förderung der Wärmepumpen?
Na, man muss erst mal sehen, ob die so bleibt wie jetzt, weil im Papier steht auskömmliche Finanzierung. Was das heißt, ist dann auch dem politischen Gestaltungswillen unterworfen. Also was man ja so hört aus der Union, dass die diese Wärmepumpenförderung ganz abschaffen wollten. Und man kann es zumindest mal als Erfolg der SPD verbuchen, dass da drin steht, dass die bleibt. Aber was auskömmlich heißt, das wird man dann auch in den Haushaltsverhandlungen sehen. Also wie viel Geld denn dann tatsächlich zur Verfügung gestellt wird. Bleibt die so, wie sie ist, oder sinkt sie möglicherweise?
Ja, es gibt zum Beispiel einen Bestandteil, das ist für Leute, die jetzt schnell handeln, obwohl sie es nicht müssten. Das sind 20%, das zum Beispiel könnte zur Disposition stehen.
Was ich übrigens also auch nicht so falsch finde.
Die jetzt schnell sich für eine Wärmepumpe entscheiden, meinst du, die kriegen dann, das ist diese 70% Höchstförderung.
Ja, so kommt man auf 70. Und teilweise wird es miteinander verrechnet.
Halte ich übrigens auch nicht für falsch, dass das gekippt wird, weil das war so ein Prinzip, wer hat, dem wird gegeben. Also wer die Mittel hat und wer eh schon gewillt ist, umzusteigen, der kriegt dann Geld. Das sind ja meistens Menschen, die das Geld eben auf dem Konto haben und die man nicht schubsen muss, damit sie umsteigen. Eigentlich geht es doch darum, dass man irgendwie in der Breite die Gesellschaft bzw. die Vermieter und die Hauseigentümerinnen dazu bewegt, auf klimafreundliche Alternativen umzusteigen.
Ja, das Problem ist, also ich finde auch, man könnte die Förderung wirklich verbessern. Das wäre gar keine schlechte Idee, denn dieser Schnellbonus hat natürlich den Effekt, dass es sehr viele Mitnahmeeffekte gibt. Leute, die das sowieso vorhaben und so. Und auf der anderen Seite ist es so, für Leute mit mittleren Einkommen, die wirklich einen Zuschuss bräuchten, also Leute mit einem Haushaltseinkommen von 60.000 Euro oder so oder 80.000 Euro, die sind ja auch nicht reich, wenn die zum Beispiel viele Kinder haben oder so. Und da könnte eigentlich die Förderung erhöht oder müsste die Förderung erhöht werden.
Es gibt ja jetzt, glaube ich, das sagen jetzt Kritiker und Kritikerinnen, Anna hat es schon angesprochen, das zielt vor allen Dingen auf folgendes Problem. Der Druck, den es bei Habeck ja durchaus gab, in fossile Heizungen auszutauschen und Wärmepumpen anzuschaffen, der ist ja im Grunde genommen weg mit diesem Gesetz. Und das Problem kann entstehen bei Mietwohnungen. Das heißt, Vermieter, für die ist es eine große Investition, Wärmepumpen einzubauen, also ganze Gasheizungen, Thermen, Ölheizungen zu ersetzen, ganze neue Heizungssysteme zu installieren. Und die haben jetzt eigentlich keinen Anreiz mehr, diese Investition zu tätigen, weil die Kosten für die Heizung zahlen ja nicht die Vermieter, sondern die Mieter. Wie seht ihr das? Also es gibt ja in diesem Eckpunktepapier dazu auch einen Passus, der heißt, ich lese es mal kurz vor, Zitat, es bedarf einer Regelung zum Schutz der Mieter vor überhöhten Nebenkosten durch den Neueinbau unwirtschaftlicher Heizung. Was könnte das denn bedeuten?
Das weiß man nicht und genau das ist das Problem. Denn die Anreize für Vermieter sind tatsächlich hoch, eine billige Lösung zu wählen, eine Gasheizung, die ist wirklich, die kostet für einen Bruchteil dessen, was eine Wärmepumpe kostet. Selbst wenn man die Förderung mitnimmt, ist es schwierig. Also es gibt bestimmt auch Varianten, wenn man das klug macht, dass es gar nicht so teuer ist. Aber auf den ersten Blick sieht es so aus, als wäre das immens teuer. Und Vermieter haben kein Interesse. Und das Problem ist, wenn es keine gesetzlichen Regelungen gibt, die zum Beispiel Wohnungsbaukonzerne dazu verpflichten, keine Gasheizung mehr einzubauen, dann besteht eben die Gefahr, dass diese Lösung gewählt wird und das Gas wird teurer werden, schon alleine, weil höchstwahrscheinlich der CO2-Preis steigt. Und es ist schon zwar so vorgesehen, dass Vermieter sich daran beteiligen sollen, aber das ist eben sehr kompliziert und es ist eben nur ein Anteil. Und vor diesem Hintergrund ist es schon ganz wichtig, dass bei der Ausgestaltung tatsächlich Mieter geschützt werden.
Es gibt ja jetzt, kann ja de facto kein Verbot mehr geben, eine neue Gasheizung einzubauen. Genau das fällt ja weg, dieses Verbot von Heizung. Also muss es eigentlich ein Verbot geben und dann doch wieder ein Verbot, die Folgekosten auf die Mieterin abzuwälzen. Ich habe auch noch mal im Netz geguckt, wie viel kostet eine Gasetagenheizung. Das beginnt so ab 3.500 Euro. Eine Wärmepumpe beginnt so ab 15.000. Das kann bis zu 50.000 Euro hochgehen. Und für ein Mehrfamilienhaus ist es natürlich entsprechend teurer. Insofern sind wir dann doch wieder im Bereich des Ordnungsrechts, wo wir eigentlich regeln müssen, dass die hohen Folgekosten dann zu Lasten der Mieterin gehen. Und genau das will ja die Union nicht. Also das wird noch eine harte politische Auseinandersetzung sein.
Das denke ich auch, weil im Grunde genommen dieses Zitat, was ich vorhin vorgelesen habe, dem Geist dieses Gesetzes, das Katharina Reiche ja und Jens Spahn vor allen Dingen vorantreiben, eigentlich völlig widerspricht. Weil wenn man das wirklich ernst nimmt, dass man die Kosten für die fossilen Heizungen nicht auf die Mieter umlegen darf, dann ist man im Grunde genommen, kommt man eigentlich dahin, wo Habeck war. in die Richtung zumindest. Das ist wirklich eine sehr interessante Auseinandersetzung, wie sich die SPD da schlagen wird. Kommen wir mal kurz zu diesen parteipolitischen Aspekten vielleicht. Was ist, Anna, wie siehst du das? Was bedeutet dieses Heizungsgesetz für die Union?
Sieg. Also die Union hat sich da eigentlich fast auf ganzer Linie durchgesetzt. Man kann sagen, die wollten, das stand ja auch so im Wahlprogramm, wir schaffen das Heizungsgesetz ab, der Ampel. Das steht auch im Koalitionsvertrag und genau das ist jetzt passiert und zwar großflächig abgeschafft. Also die Quote fällt weg, also 65% Erneuerbaren, das Verbot von Öl- und Gasheizung fällt weg. Es fällt eigentlich so gut wie sozusagen, dass das ganze Habecksche Heizungshaus ist gerade in sich zusammengekracht. Aber was entsteht dann Neues? Das ist die große Frage, das diskutieren wir ja dann auch. Ne? Was heißt das dann für die SPD? Die haben jetzt noch drin die kommunale Wärmeplanung, das war ihnen wichtig und im Prinzip auch diese Förderung für, hast du ja auch gerade gesagt, also die Förderung von Wärmepumpen und natürlich der Satz, wir haben irgendwie die Bedürfnisse oder wir sorgen für den Schutz von Mieterinnen. Aber man muss sagen, erkennbar ist, dass die für die SPD Klimaschutz jetzt nicht an erster Stelle steht. Man muss es vielleicht auch im Gesamtzusammenhang betrachten. Wir reden hier über das Gebäudemodernisierungsgesetz, wie es jetzt heißt, gleichzeitig. Wir zeichnen jetzt am Donnerstag auf, wird heute auch noch das Tariftreuegesetz verabschiedet. Das war für die SPD wirklich wichtig. Also, dass Aufträge des Bundes nach Tarif bezahlt werden, das wollte die Union auf keinen Fall. Also, die hat ja auch erreicht, dass große Teile dieses Gesetzes weggeholzt wurden und eingeschränkt wurden. Aber im Prinzip hat die SPD einen Deal gemacht. Also, ihr kriegt das Habecksche Heizungsgesetz als Skalp. Dafür kriegen wir unser Tariftreuegesetz.
Mhm. Du meinst also, da gibt es sozusagen so ein Tauschgeschäft zwischen SPD und Union?
Offiziell würden sie das nicht sagen, aber man sagt, wir gönnen euch die Erfolge an der Stelle und ihr kriegt dafür
was. Andererseits muss man natürlich sagen, du hast es schon erwähnt, es steht auch im Koalitionsvertrag, das Habecksche Heizungsgesetz wird abgeschafft. Also die SPD hat das schon ratifiziert.
Und es ist auf jeden Fall ein ganz schlechtes Tauschgeschäft, weil auch beim Tariftreuegesetz hat sich die Wirtschaftsministerin, also Katharina Reiche, ein Vetorecht ausbedungen und das ist eine ganz schlechte Nachricht, weil wir wissen, dass Katharina Reiche, sie ist eine radikale Marktideologin und will natürlich alles, was staatliche Eingriffe bedeutet, verhindern.
Das ist richtig. Anna, du hast gerade erwähnt, die SPD sagt, das hat, glaube ich, Matthias Miersch auch bei dieser Pressekonferenz zusammen mit Spahn erwähnt, die kommunale Wärmeplanung. Das sind 3 Milliarden. Die dafür fließen. Da geht es vor allen Dingen um den Ausbau von Fernwärme. Was hat es damit auf sich? Wie relevant ist das für diese Wärmewende?
Sehr relevant. Also der Plan ist, dass jede Kommune sehen soll, wie wird in meinem Einzugsbereich geheizt und wie können wir dafür sorgen, dass klimafreundliche Heizungen da installiert werden. Das geht mit Fernwärme, also je nachdem, damit die Bürger auch wissen, bei mir wird was gelegt, bei mir wird nichts gelegt. Also Fernwärme ist ganz bevorzugt, weil das relativ leicht zu dekarbonisieren ist, weil es eben zentral ist. Ist allerdings auch teuer. Also den Anschluss schenkt die Stadt einem nicht, sondern man muss da viel Geld für bezahlen. Und wichtig ist bei dieser Planung, dass tatsächlich für jedes Wohngebäude und jedes Gebäude feststeht, wie da künftig geheizt werden kann, damit es Planungssicherheit gibt. Da gibt es jetzt auch eine Aufweichung, weil für sehr kleine Gemeinden ab 15.000 Einwohner gibt es auch Vereinfachungen. Die haben dann nicht mehr so strikte Regeln. Und es ist natürlich ganz wichtig, dass da grundsätzlich dran festgehalten wird, damit jeder Mensch, der wohnt, weiß, meine Gemeinde meint, bei mir wird in 20 Jahren so und so geheizt. Und da ranzugehen, also das wäre wirklich, das wäre ein noch größeres Fiasko gewesen, als jetzt uns bevorsteht.
Die Idee dahinter ist ja auch, dass nicht jeder, also jeder Haushalt für sich überlegt, wie steige ich denn auf eine klimafreundliche Wärmeversorgung um, sondern dass die Kommune, also auch die Gesellschaft, die öffentliche Hand sich Gedanken darüber macht, wie werden wir klimafreundlich. Und dass im Prinzip Klimaschutz nicht nur Sache des Einzelnen ist, sondern auch Anteil, also kommunale Wärmeplanung ist ja dann sowas wie Daseinsfürsorge. Also, dass der Staat, die Gesellschaft sagen, wir übernehmen da auch Verantwortung und ihr werdet damit nicht allein gelassen. Und wenn das bleibt, was gut ist, dann hat man eben auch die Möglichkeit zu überlegen, baue ich mir jetzt eine Wärmepumpe oder eine neue Gas- oder eine neue Ölheizung ein oder lasse ich mich in ein paar Jahren ans Fernwärmenetz anschließen.
Oder andere Lösungen, da gibt es ja wirklich viele. Es gibt ja auch Großwärmepumpen und so. Mhm. Also, dass tatsächlich für ein ganzes Stadtviertel eine Lösung gefunden wird. Und man muss allerdings sagen, es ist sehr unterschiedlich, wie weit die Kommunen sind in diesem Prozess. Also in Baden-Württemberg sind sehr viele sehr weit. In anderen Teilen Deutschlands sieht das anders aus.
In Berlin muss man die Sache ein bisschen skeptischer sehen. Die soll ja im Prinzip am 30. Juni in den Großstädten vorliegen, also Mitte des Jahres. Und da muss man aber, glaube ich, noch ein Fragezeichen hintermachen, ob die wirklich so, dass sie brauchbar ist, wirklich vorliegen wird.
Aber in Berlin ist ja einfacher, weil die Leute viel enger zusammenwohnen und weil wir mehrere große Energieversorger haben, wo man im Prinzip sagen kann, Da muss man Fernwärme nicht über hunderte Kilometer hinweg transportieren, sondern die sind ja dann schon in der Umgebung.
Ja, da wäre ich mir nicht so sicher. Das ist schon schwierig, auch so ein Fernwärmenetz zu legen und zu vergrößern. Ist wirklich ein großer Aufwand und sehr teuer.
Es gibt ja Berechnungen, dass diese ganze Wärmewende, also die Umstellung auf nicht fossile Heizung, das kostet bis 2040 eine Billion Euro. Es gab Berechnungen bis 2030. Wenn das Gesetz so wie Habeck angedacht gekommen wäre, hätte das 400 Milliarden gekostet. Und mir scheint dieses Gesetz jetzt einfach so eine Versuch zu sein, diesen ganzen Prozess im Grunde genommen zu stoppen und auch die Kosten einzusparen.
Ich kann mal was zu den Zahlen sagen.
Ja?
Das sind ja Zahlen, die erschlagen einen völlig, wenn man denkt, oje, wer soll das bezahlen? Das geht ja überhaupt nicht. Man muss vielleicht sehen, dass die Wärmewende ja kein Projekt ist von 5 oder 6 Jahren, sondern ein Generationenprojekt. Und die Idee ist eigentlich, dass die Leute, die sowieso eine neue Heizung brauchen, weil eine Heizung läuft nicht 50 Jahre, jedenfalls nicht normalerweise, dass die sich dann was Klimafreundliches zulegen. Das ist ja eigentlich die Idee. Und diese Berechnung, was das kostet, gesamtgesellschaftlich und so, die sind ja wirklich auch dazu angetan, Leuten Angst zu machen. Die Leute haben Angst, wenn man sie damit konfrontiert. Und ich würde doch dafür plädieren, das auseinanderzunehmen und zu gucken, wo sind die einzelnen Schritte und immer zu bedenken, dass es wirklich ein langer, langer Prozess ist und der Einzelne auch sehen muss, wo er steht in diesem Prozess.
Deine These ist, Herr Stefan, dass du sagst, also eigentlich will die Koalition, vor allem die Union, den Klimaschutz stoppen. So würde ich es nicht formulieren. Man bekennt sich ja weiterhin zum Klimaschutz, hält auch weiterhin an dem Ziel fest, dass Deutschland bis 2045 klimaneutral sein soll. Das heißt, nicht mehr Treibhausgase emittiert, als es speichern kann. Man hat aber gesagt, okay, wir brauchen einen Klimaschutz, der, also das ist ja auch so ein Wort, mit dem die Union, aber auch die SPD operiert, wir brauchen Akzeptanz. Ne? Also die Leute müssen irgendwie sagen, da gehen wir mit. Darin ist erstmal nichts falsch. Die Frage ist jetzt, ob sie mit diesem Heizungsgesetz, was ja tatsächlich sehr, sehr viel Unmut von Habeck, also mit dem Habeck'schen Heizungsgesetz, wo es ja sehr, sehr viel Unmut gab, das jetzt einfach wegzuhauen, ob das die Akzeptanz steigert oder ob nicht tatsächlich die Menschen sagen, okay, also irgendwie Klimaschutz ist dann am Ende doch zu teuer. Und wir wollen eigentlich das, was die AfD macht, ne? Wir wollen eigentlich gar keinen Klimaschutz mehr. Ja, zum Verbrenner und so weiter. Also das ist die, also man muss gucken, ob man Klimaschutz nicht per se verhetzbarer macht mit diesem Gesetz.
Das ist absolut richtig. Und ich glaube, wir haben ja diese kritischen Punkte jetzt, da gibt es wahrscheinlich noch mehr, auf die kommen wir noch. Wir haben schon viele kritische Punkte erwähnt in Bezug auf dieses Eckpunktepapier und dieses Gesetz, was da kommen wird. Aber ich glaube auch, Anna, da gebe ich dir recht, wir dürfen nicht vergessen, dass wie groß der Unmut und auch der berechtigte Unmut über dieses Habeck'sche Heizungsgesetz war. Weil das nach meinem Eindruck, und das wäre jetzt die Frage, die ich an euch stelle, weil das zu viel, zu schnell wollte und verlangt hat. Und also vielleicht ist das ja sozusagen dieser Backlash ja die andere Seite von diesem Habeck-greichischen Konzept, das einfach zu
ich würde da
sehr
gerne
auf Ordnungspolitik gegangen ist.
Ich
freue mich über deinen Widerspruch.
Gerne an, ja. Widersprechen. Und zwar das Erste. Die Union sagt, sie will jetzt gesellschaftliche Gräben zuschütten, die sie selber ausgehoben hat. Also das Heizungsgesetz ist mit einer Hetzkampagne begleitet worden, ausgehend von den Springer-Medien, aber die Union hat sich da voll drauf gesetzt und überhaupt nicht lösungsorientiert, sondern wirklich mit Hetze. So, das finde ich ist das Erste, das macht es auch bizarr, wenn die Union jetzt sagt, sie will diese Gräben zuschütten, indem sie es quasi einfach alles abschafft. Das Zweite ist, wir müssen ja vielleicht auch mal uns kurz erinnern, in welcher gesellschaftlichen Situation das Heizungsgesetz entstanden ist. Nämlich die erste Idee ist entstanden kurz nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Da hatten wir eine immense Krise. Wir haben alle gedacht, wir würden im Winter frieren und so weiter. Das war wirklich sehr drastisch. Und in diesem Moment ist die Idee entstanden, das sozusagen vorzuziehen und zu machen. Und man muss auch ehrlich sagen, wären diese Pläne vorgestellt worden im Mai 2022, hätten alle geklatscht und gesagt, super, das ist ja genau die richtige Antwort. So, jetzt ist es später gewesen. Es gab eine ganz unglückliche Kommunikation. Das ist überhaupt gar keine Frage. Und deswegen ist die Lage so. Aber das darf ja nicht den Blick verstellen auf das, worum es da gehen sollte. Ich finde auch, die Förderung hätte anders aussehen sollen. Ich finde es auch falsch, solche kollektiven Risiken zu individualisieren, indem man sagt, guck mal selber, wie du das machst mit deiner Wärmepumpe und sanier mal dein Haus, musst du vielleicht nochmal so viel zahlen, wie du schon reingesteckt hast, ist mir egal. So geht's nicht. Das finde ich auch. Es hätte schon anders gehen können. Aber so wird es ja nicht verhandelt. Und das ist das große Problem. Und die Union, das ist auch nicht das, was die Union will. Die will ja diese Probleme nicht lösen, sondern die will die Klimaschutzvorgaben weghaben. Und auch wenn die Union jetzt sagt, sie will an den Klimazielen festhalten, da bekomme ich Angst, weil ich mich frage, welche Klimaziele meinen die eigentlich? Meinen die gleichen wie wir?
Ja. Ja. Da waren jetzt sehr viele Thesen drin, aber ganz kurz nochmal, also das war ja ein Bruchpunkt für die Ampel. Also neben diesem KTF-Urteil, das Bundesverfassungsgericht mit den 70 Milliarden, war dieses Heizungsgesetz und die ganze Stimmung, die du gerade beschrieben hast, Anja, die sich da aufgebaut hat, glaube ich, ein Sargnagel für die Ampel. Und ich glaube aber, dass es gab diese Kampagne von der Bild-Zeitung, von den üblichen Lobbygruppen und so weiter. Das gab's alles. Aber du hast es ja auch erwähnt und das sollte man nicht unterschätzen. Du musst, wenn du Klimapolitik akzeptabel machen willst, musst du mehr Möglichkeiten den Leuten lassen. Und du kannst nicht solche, so eine Situation schaffen, wie das im Grunde genommen durch dieses Hadeck'sche Heizungsgesetz entstanden ist, dass die Leute das Gefühl haben, sie werden finanziell vollkommen überfordert in ihren Möglichkeiten. Dann darf man sich nicht darüber wundern, dass es solche auch affektgetriebenen Bewegungen gibt. Und die Frage wäre jetzt, um das ein bisschen nach vorne zu drehen, vielleicht habt ihr da eine Idee, wenn wir dieses Gesetz, wie es jetzt da ist, so scharf kritisieren.
Ist ja noch kein Gesetz, sind erstmal Eckpunkte.
Wie, genau. Also das kommt aber bis Ostern und es gibt auch einen Zeitdruck, dass das Ding bis zum 1. Juli fertig ist. Also sie werden das hinkriegen müssen. Wie sähe denn ein Gesetz, eine Wärmewende aus, die sowohl das, was bei Habeck falsch war, als auch das, was jetzt hier falsch ist, das positiv wenden würde?
Naja, ich glaube, als erstes darf es nicht so ideologiegetrieben sein. Also ich denke auch, dass was die Grünen wollten mit sehr konkreten Vorgaben, also Klimaschutz so ein bisschen mit der Brechstange war. Ja, wir wissen ja eigentlich schon, was das Beste für euch ist, nämlich die Wärmepumpe. Und wir geben mal vor, dass 65% der Heizung klimaneutral sein müssen. 65%, warum nicht 67 oder 70% oder gar 100%? Ne? Also Ziel ist ja CO2 oder Treibhausgase zu reduzieren, und zwar großflächig. Und Gebäudesektor ist nun mal einer der größten Verursacher von Treibhausgasemissionen. Und nun ist die Abschaffung ist aber genauso ideologiegetrieben. Ich glaube, eine gute Klimapolitik vereint Klimaaspekte mit sozialen Aspekten, aber auch mit industriepolitischen Aspekten. Und das ist nämlich eine Sache, die wir noch gar nicht erwähnt haben. Was haben diese Eckpunkte für eine wirtschaftliche Auswirkung? Und da gibt es nämlich auch Warnungen. Also wenn man jetzt sagt, alles ist erlaubt, dann herrscht ja maximale Verunsicherung auch im Markt. Worauf die Hersteller, die zum Teil ja auch jetzt schon auf Wärmepumpen gesetzt haben, fragen sich, naja, war das eigentlich richtig, da zu investieren? Wir haben jetzt unsere Mitarbeiter schon umgeschult. Sollten wir jetzt doch wieder auf Gasheizung und so weiter oder auf Ölheizung? Wenn man mal, also Bundeskanzler ist gerade in China, wenn man mal nach China guckt, die gehen da ganz strategisch vor. Die sagen, wir wollen 2030 den Weltmarkt mit Wärmepumpen dominieren. Wir investieren massiv in diesen Sektor, und zwar staatlich, also massive staatliche Investitionen in einen Sektor, wo wir gerade gesagt haben, naja, ist eigentlich egal. Und ich finde, wenn man eine Wärmewende will und eine klimafreundliche Wärmewende will, dann muss man auch gucken, wie können wir industriepolitisch davon profitieren. Und was wir jetzt machen, ist im Prinzip zu sagen, genau den gleichen Fehler zu machen wie bei der Solarindustrie. Wir gucken mal, der Markt entscheidet. Aber du hast einen chinesischen Staatskapitalismus, der sagt, wir lassen nicht einfach den Markt entscheiden. Wir sorgen dafür, dass wir die besten Bedingungen auf diesem Markt haben. Und eigentlich müsste Deutschland ein bisschen mehr China wagen und sagen ganz gezielt, also wir wollen aber auch unseren Herstellern Vorteile verschaffen. Wir wollen sie in diesem Spiel nicht ganz alleine stehen lassen. Und deshalb bräuchte es eigentlich sehr viel mehr staatliche Förderung in diesem Bereich.
Gute Idee.
Das würde ich absolut teilen, denn noch ist es so, dass in Deutschland sehr viele Wärmepumpen hergestellt werden. Es gibt große Hersteller und der Absatz, der steigt auch wieder. Also vor allen Dingen bei Neubauten ist, das gehört eigentlich zum Standard, einfach weil es die klügere Lösung ist, die billigere. Und darauf setzt die SPD ja auch ein bisschen. Also die sagt ja, ach, das macht der Markt schon, das ist einfach vernünftig, das wird sich durchsetzen. Aber das ist die Frage, ob das so funktioniert. Denn Menschen handeln nicht immer rational und gar nicht immer ihren Interessen entsprechend. Also Leute wollen vielleicht eine neue Gasheizung, einfach weil sie es kennen, weil sie Vorurteile gegen die Wärmepumpe haben oder jemanden kennen, der damit ein Problem hat, weil die glauben, das ist laut oder irgend sowas. Und deswegen finde ich, ist es wirklich wichtig, den Einbau von Öl- und Gasheizung zu verbieten. Perspektivisch. In anderen Ländern ist das ja auch so.
Oder so teuer zu machen, also mit so hohen Zusatzkosten zu belegen, dass die Leute am Ende selbst sagen, nee, lohnt sich nicht.
Ja, und dann zum Beispiel gab es ja auch eine Beratungspflicht für Leute, die sich eine Gas- oder Ölheizung haben einbauen lassen, damit auch sichergestellt war, dass die wussten, was sie tun. Weil das Problem ist ja, wer kommt denn nach Hause und baut die ein? Das ist ein Heizungsmonteur, der hat seit 30 Jahren Gasheizung eingebaut. Der mag auch keine Wärmepumpen wie die Nachbarn oder so. Und der überzeugt dann schon die Leute, weil die denen natürlich auch vertrauen. Und deswegen finde ich auch, muss der Staat da Leitplanken setzen, die das
oder verhindern. Der hat noch irgendwie 100 Gasheizungen im Lager, die muss unbedingt werden, noch, ja, sagt er, hier ist ganz günstig für Sie, 5.000, Top-Angebot und um die Folgekosten müssen Sie sich mal keine Sorgen machen.
Das ist vielleicht ein bisschen nerdig jetzt, aber muss, glaube ich, noch erwähnen, dass diese Biotreppe, die wir am Anfang erklärt hatten, dass die gar nicht neu ist, sondern die gibt es in diesem jetzigen, also diesem Habeck'schen Gesetz auch schon. Es gab streng genommen auch kein Verbot von Gasheizungen. Wenn nämlich deine Gastherme kaputt geht, also auch in einem Jahr, und du musst die ersetzen, dann konntest du die ersetzen. Und zwar mit dem gleichen Modell, was es jetzt auch gibt, nämlich einer gewissen Beimischung von sogenannten Grünen oder Biogasen. Die war nur ein bisschen höher, 15% ab 2019 oder 2030. Also ganz neu ist diese Idee nicht. Ich glaube, neu ist nur die gesamte diskursive Rahmung und das Signal. Und das Signal ist eben jetzt bedauerlicherweise, macht mal weiter mit eurem Gas, zumindest von Unionsseite, das wird schon. Und da, finde ich, haben wir so eine etwas paradoxe Situation, was den Gaspreis angeht. Auf der einen Seite wäre es ja fatal, wenn der Gaspreis nicht steigen würde, weil das bedeutet, dass du eigentlich die fossile Wärmeversorgung stabilisierst und zwar langfristig. Das zweite Szenario, der Gaspreis steigt, ist aber auch im Grunde genommen äußerst suboptimal, weil es zulasten von Geringverdienern und von Mietern gibt. Und das ist, glaube ich, der Haken an diesem neuen Gesetz, das da kommen wird von Katharina Reicher, weil es eben doch sehr einseitig auf fossile Energieträger setzt. Anja, hast du den Eindruck, dass die Reiche ist ja eine wesentliche Playerin da drin. Es wird zusammen mit dem Gesetz, wird jetzt zusammen mit dem Bauministerium, was SPD geführt ist, jetzt geschrieben werden. Hast du den Eindruck, dass da Gaslobbyinteressen eine große Rolle gespielt haben bei diesem Eckpunktepapier?
Ja, absolut. Denn es geht ja nicht nur darum, die Gasheizung zu erhalten, sondern auch die Gasnetze. Und da hat die konventionelle Energieindustrie ein ganz großes Interesse. Es ist ein bisschen vergleichbar mit den Autoherstellern, die auch den Verbrenner länger haben wollen, einfach weil sie damit mehr Geld verdienen und das Geschäftsmodell einfach so lange wie möglich am Leben erhalten wollen. Und das wollen die Gasunternehmen natürlich auch. Also man muss sich vorstellen, wir haben ja Tausende von Kilometern an Gasnetzen, mit denen was passieren muss. Die werden teilweise auch andere Sachen, Wasserstoff oder so leiten können, aber sicher nicht alle. Viele werden einfach abgeschaltet. Was auch immer dann damit passiert, ob die zugeschüttet werden oder einfach bleiben, weiß man nicht, muss man gucken. Und dieses Geschäftsmodell zu verlängern, das ist ein Problem. Das ist fürs Klima ein Problem, aber es ist auch ein finanzielles Problem, weil die Leute, die überbleiben am Ende, wenn immer mehr aussteigen, für die wird es ja immer teurer, weil die Netzkosten, die bezahlt ja nicht Katharina Reiche oder das Energieunternehmen, sondern die Verbraucher. Und deswegen ist es eben auch ja unter wirtschaftlichen Aspekten Wahnsinn, das länger aufrecht zu erhalten als unbedingt nötig.
Zu den Lobbyinteressen, also Katharina Reiche, um das Ganze zu nennen, hat ja von 2020 bis 2025 im Vorstand von Innogy, heißen die, glaube ich, gearbeitet.
Von Westenergie, das ist eine Tochter von E.ON.
Genau, und Innogy ist sozusagen das Tochterunternehmen von denen. Also genau, E.ON hat sich, muss man mal sagen, aus der Förderung von Gas und Öl zurückgezogen. Aber seine Wärmeversorgung, da spielt sozusagen Erdgas natürlich weiterhin eine Rolle. Es gibt keine konkreten Belege, dass die Gaswirtschaft Katharina Reiche zu diesem Gesetz, also ich kenne keine, beraten hat oder es gibt keine Dokumente, die dazu geleakt wurden. Aber wenn man mal guckt, also zum Beispiel der Branchenverband Gas und Wasserfach, die waren schon 2023 glücklich darüber, dass das damalige Gesetz entschärft wurde und dann doch weiterhin der neue Einbau von Gas- und Ölheizung möglich war. Und jetzt haben sie sich laut einer Pressemitteilung auf ihrer Seite natürlich auch sehr gefreut über dieses Gesetz, sehen das sehr positiv, loben die Technologieoffenheit und so weiter. Also ja, man kann schon sagen, dass die einschlägigen Verbände sich natürlich irgendwie beglückt sind über das, was jetzt als Eckpunkte vorgestellt worden ist.
Also es entspricht, ich glaube, Haus und Grund, das ist die Vereinigung der Immobilienbesitzer und auch diese erwähnten Energiebetreiber, das entspricht, die hatten eigentlich genau diesen Weg, über Grüngas zu gehen, eigentlich vorgeschlagen und gefordert. Und das, was jetzt in diesem Eckpunktepapier steht, entspricht doch weitestgehend deren, bis jetzt, die waren ja nicht clandestin, die waren ja ganz offen, Vorstellungen darüber, was jetzt passieren sollte mit der Wärmewende.
Es funktioniert ja auch nicht so, dass da so ein Verband bei Katharina Reiche anruft und sagt, bitte mach mal so und so, sondern es geht ja darum, wie sie denkt. Also in welchen Interessen sie denkt, was ihre Denkvorgaben sind und Denkfiguren. Und die entsprechen eben denen der Manager in den Energiekonzernen.
Interessant wird ja jetzt, haben wir ja schon festgestellt, die konkrete Ausgestaltung dieses Gesetzes, weil da noch Spielräume sind. Das wird ja jetzt nicht Carsten Schneider, der SPD-Umweltminister, mitgestalten, der immer so ein bisschen bis jetzt als Konterpart zu Reiche aufgetaucht ist, sondern das wird die Bauministerin machen.
Ja, Carsten Schneider muss ja Ende März ein neues Klimaschutzprogramm vorlegen. Also irgendein Mitspracherecht wird er da schon haben. Gestern wurde er da, also am Mittwoch wurde er aufgefordert, in der Bundespressekonferenz ein Veto einzulegen gegen das Gesetz.
Also das halte ich für unwahrscheinlich. Das finde ich verständlich, dass bestimmte Ökoverbände das fordern von Carsten Schneider. Das wird aber eher nicht passieren. Das war bei Habeck auch schon so bei dem Heizungsgesetz. Das sind eben die damit befassten Ministerien. Das ist Wirtschaftsministerium und Bauministerium. Was ist denn da von der SPD-Seite zu erhoffen?
Also wir sind Donnerstag, da gab es eine Debatte zu Klimaschutz im Bundestag und Jakob Blankenburg, der klimapolitische Sprecher der SPD, hat ganz stark betont, dass man jetzt auf den Gesetzgebungsprozess setzt und dass man natürlich auch stark die soziale Komponente im Blick habe und den Schutz von Mieterinnen und Mietern und dass man außerdem die Klimaziele nicht aus dem Blick verlieren wolle. Also die SPD setzt offenbar sehr stark darauf, dass im Gesetzgebungsprozess noch Maßnahmen eingezogen werden. Ich würde sagen, da werden wir auch in der Anhörung gespannt sein dürfen, welche Expertinnen und Experten da eingeladen werden. Das sind ja im Allgemeinen Verbände und Mensch bzw. Vertreterinnen von Verbänden, die im Interesse der jeweiligen Fraktion sprechen. Und ich denke mal, da wird die SPD sehr stark darauf setzen, eben auch Menschen einzuladen, die Interessen von Mieterinnen und von Klimazielen im Blick haben. Also darauf, das hoffe ich zumindest, dass die SPD so schlau ist bzw. so wach ist, das hochzuhalten.
Das kann man hoffen, man wird sehen, was kommt. Also ich habe den Eindruck, dass die Union da mit einer solchen geballten Macht und Werf an dieses Thema geht, dass da, man wird sehen, was dabei rauskommt.
Ich finde, es erinnert so ein kleines bisschen, erinnert ihr euch noch an die Ausländer-Pkw-Maut? Ne? Das war ja auch so ein Projekt, das hat ja die CSU vorangetrieben gegen alle Widerstände. Ja, das ist krachend gescheitert und hat die Stadt unglaublich viel Geld gekostet, weil damals der Verkehrsminister Andreas Scheuer ja einfach Verträge unterschrieben hat. Dann ist das ja kassiert worden vom Europäischen Gerichtshof. Und dann müssen wir mal abwarten, wie dieses Gesetz denn überhaupt Bestand hat.
Das wäre genau meine nächste Frage gewesen. Es gibt ja ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2021 über die Rechte kommender Generationen in Bezug auf Klimaschutz. Und da gibt es einen Passus, der das sogenannte Verschlechterungsverbot. Das heißt, dass Gesetze, eben neue Gesetze, den Klimaschutz nicht torpedieren dürfen. Und man kann davon ausgehen, dass Organisationen wie die Deutsche Umwelthilfe wahrscheinlich, wenn dieses Gesetz vorliegt, da klagen werden. Wie gesagt, das Gesetz gibt es noch nicht, insofern kann man jetzt keine konkreten Aussagen darüber treffen. Aber wie seht ihr das? Es gibt ja durchaus auch Leute, die das klimapolitisch jetzt kritisieren, die auf diesen Rechtsweg hoffen.
Ich höre ja eigentlich nur Kritik an diesen Eckpunkten. Und ja, wenn ich die Deutsche Umwelthilfe wäre, dann würde ich auf jeden Fall dagegen klagen. Wahrscheinlich bereiten die das auch vor. Ich bin jetzt keine Juristin und ich habe bloß mal geguckt, was mit diesem Verschlechterungsverbot, inwieweit das in den letzten Jahren schon Grundlage war für Urteile. Ich habe bloß gesehen, dass 2023 beim neuen Klimaschutzgesetz, da sind die Gerichte nicht auf dieses Verschlechterungs, beziehungsweise da war sozusagen, da ist das nicht gescheitert daran, dass die Gerichte das Verschlechterungsverbot verletzt gesehen haben, weil das ja nur kommt, wenn Mindestanforderungen an die verfassungsrechtlich gebotene Klimaschutzpolitik unterlaufen werden. Also wenn man jetzt irgendwie sagt, okay, wir wollen eigentlich gar keine Minderung von Treibhausgasen mehr. Ob das jetzt mit konkreten Zahlen geht, also wenn man jetzt sagen würde, also das neue Gesetz bedeutet ein Mehr an Treibhausgasen und nicht ein weniger, dann ist es nicht verfassungskonform. Aber es sieht ja so aus, als ob, das wird ja eigentlich in den Eckpunkten noch eingeräumt, die rechnen mit 2 Millionen Tonnen CO2-Einsparung. Eigentlich, es müssen viel, viel mehr eingespart werden. Also wir haben, glaube ich, eine Lücke von 200.
Ja, das ist wirklich eine große Lücke.
Von ich habe Zahlen von 100 bis 200 Millionen Tonnen, die eingespart werden müssten. Also man kann davon ausgehen, dass zumindest die Verbände darauf setzen, dass die Politik gezwungen wird, beim Klimaschutz noch stärker nachzulegen. Und da gab es ja jetzt Ende Januar auch ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, die gesagt haben, ihr müsst mehr tun für den Klimaschutz.
Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, ist sozusagen die Maßgabe, die Hürde für dieses Verschlechterungsverbot, dass Maßnahmen nicht dieses generelle Klimaziel 2045 klimaneutral zu sein, torpedieren dürfen.
Mhm.
Und das ist natürlich irgendwie dann doch Auslegungssache. Also so ein richtig scharfes Schwert dürfte das eigentlich eher nicht sein, oder? Wie siehst du das an,
ja? Ja, es gibt ja viele Klimaschützerinnen und Klimaschützer, die sagen, okay, die Politik, das ist alles ganz schrecklich, aber die Gerichte, die werden schon richten. Ich wäre da eigentlich auch skeptisch. Man muss ja auch sehen, dass auch Verfassungsrichterinnen und Richter sind ja Teil der Gesellschaft. Und 2021 waren wir auf dem Höhepunkt der Klimabewegung. Das ist vorbei und das macht ja auch was mit Richterinnen und Richtern. Und von daher finde ich spannend. Also ich finde, es ist eine spannende Frage. Es wird bestimmt Klagen dagegen geben. Dann die nächste Frage ist, welche Konsequenzen es tatsächlich hätte, falls selbst wenn das Verfassungsgericht sagen würde, das geht nicht. Ja, was passiert dann? Also das politische Signal ist ja schon mal da und es ist völlig klar, wenn diese Eckpunkte sich in Gesetzesform gießen, das Signal ist verheerend und ich würde sagen, das ist auch der Anfang vom Ende dessen, was wir Klimaschutzpolitik nennen.
Aber darin steckt das ja auch eine Chance, ne?
Ja, fällt mir schwer, die zu sehen.
Anna, du
aber
spielst den optimistischen Part
ja,
der heute.
Ja, die Chance ist, dass man ja tatsächlich mal wieder über Klimaschutz spricht. Ich meine, dass wir allein heute Donnerstag eine Klimaschutzdebatte zu prominenter Stunde wieder im Deutschen Bundestag haben, ist ja eigentlich ein Zeichen der Hoffnung, dass man mal wieder öffentlich über Klimaschutz spricht und darüber diskutiert, wie erreichen wir denn die Klimaziele? Also nicht
ja,
ob, sondern wie.
Den Gedanken würde ich trotzdem, was ich gerade gesagt habe, teilen. Also das, was Katharina Reiche vorhat, das ist ja nur ein kleiner Teil jetzt. Es kommen ja noch ganz, ganz, ganz viele andere Sachen. Also da wird der auch weitere massive Ausbau von Solar- und Windkraft wirklich massiv auch in Frage gestellt. Also weil bestimmte Anschlusssachen nicht mehr sein sollen ans Netz und die Finanzierung ist nicht mehr sicher und so. Und das mobilisiert wirklich sehr viele Leute, weil Energiewende mittlerweile auch so ein Massenthema ist. Ne? Also viele Leute interessieren sich, machen bei Bürgerenergieprojekten mit. Und da passiert jetzt schon viel, würde ich sagen. Also da gibt's schon wirklich so ein Grummeln. Und die Frage ist natürlich, ob sich der Widerstand formiert gegen das absehbare Ende der Energiewende. Und das könnte natürlich dazu führen, dass tatsächlich noch das Schlimmste verhindert wird.
Also ich denke, der Widerstand wird sich vor allen Dingen dann formieren, wenn die Leute das im Portemonnaie spüren. Also
dann ist es vielleicht zu spät.
Ja, also jetzt ist es ja so, also mit den Grünen wurde immer verbunden, oh, Klimaschutz ist so teuer, also das können wir uns nicht leisten. Aber mit der Großen Koalition oder mit der Großen Koalition ist es ja nicht mehr, mit Schwarz-Rot ist es ja jetzt, wird es voraussichtlich so sein, kein Klimaschutz ist auch teuer. Weil wir eben die CO2-Bepreisung haben, weil die Netzentgelte steigen werden, weil wir diese Abhängigkeit von Öl und Gas haben und so weiter. Also wenn die Leute merken, oh, wenn wir jetzt nicht umsteigen auf Erneuerbare, dann schadet uns das auch. Dann merken wir das auch im Portemonnaie. Dann wird sich, glaube ich, auch so Entrüstung breit machen und die Leute sind bereit, auch für den Klimaschutz zu streiten.
Hier sind wir bei einer noch anderen Ebene, Anna. Danke, dass du das angesprochen hast. Es gibt ja die geplante CO2-Bepreisung in der EU. Das soll ab 2027 oder 2028 soll es einen europäischen Emissionshandel geben.
Zwei. Also gibt es ja schon, aber die zweite Stufe dann.
Genau, das ist ET2. Und das ist aber in der Diskussion. Und es gibt durchaus, auch gerade aus Deutschland, Versuche, das erstmal zu verschieben um ein Jahr. Und die Frage ist, was wird das für einen Effekt haben in Bezug auf hier dieses Heizungsgesetz? Also werden die Gaspreise, wenn das kommt, wirklich hochgehen und explodieren, wie ja viele sagen, vor allem diese, die Mieter im Blick haben? Oder ist es ein realistisches Szenario, dass das Ganze, was man ja kennt, in dem Moment, wo es wirklich teurer wird, gestaltet man den Emissionshandel, das Instrument so aus, dass die Preissteigerungen sehr, 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 sehr übersichtlich bleiben? Anja, wie siehst du das?
Ja, die Verschiebung kommt ja. Und das Problem,
also auf 28,
die ist schon beschlossen.
Ja.
Ist
beschlossen.
Und es droht, dass das immer weiter verschoben wird. Das kann durchaus passieren. Man muss ja auch sehen, wie die Stimmung in anderen europäischen Ländern ist. Das ist ja nicht eine Frage nur, wie es in Deutschland ist. Und erstmal vielleicht kurz gucken, was würde es bedeuten, wenn es kommen würde. Also schon jetzt gibt es einen CO2-Preis in Deutschland, der wird von der Bundesregierung festgelegt. Der liegt im Moment bei 55 Euro, wird jetzt ein bisschen steigen, auf 65 Euro pro eine Tonne CO2. Und Verbraucherschützer haben mal ausgerechnet, was das heißt für ein Einfamilienhaus, was mit Gas heizt. Also ein Einfamilienhaus, was 20.000 Kilowattstunden Gas verbraucht, das zahlt bis zu 310 Euro 2026 mit Mehrwertsteuer. Ist immer alles sehr kompliziert, dass man brutto und netto und so, also mit Mehrwertsteuer. Und jetzt gibt es Erwartungen, dass durch den europäischen Emissionshandel der CO2-Preis sich vervierfacht, verfünffacht, versechsfacht. So, und jedenfalls würde dann sozusagen diese Summe multipliziert werden.
Also man
das
würde nicht mehr 300, sondern 1.800 pro Jahr mehr zahlen.
Ja. Da wird er eben nicht mehr einfach festgelegt von irgendeiner Instanz, sondern dieser Preis wird vom Markt bestimmt. Also die Frage ist, wie ist überhaupt der Bedarf an diesen Zertifikaten, die dann verkauft werden? Das ist wahrscheinlich so, dass es teurer wird, aber es muss nicht unbedingt sein. Die Frage ist nur, wenn jetzt dieser Mechanismus verschoben wird, also was bedeutet das dann? Wahrscheinlich bleibt hier der CO2-Preis einfach bestehen. Aber wenn der europäische Emissionshandel tatsächlich so kommt, dann ist eben das Risiko sehr groß.
Aber wir haben doch die Argumente jetzt schon im Ohr von Seiten der deutschen Industrie, der CDU und so weiter, zu sagen, Leute, wir haben hier eine Wirtschaftskrise, wir können doch jetzt nicht die Leute mit solchen Beträgen Vervierfachung, Versechsfachung von solchen Kosten belasten. Das ist doch nicht vorstellbar, dass eine Regierung in Deutschland sowas ihren eigenen Leuten irgendwie zumutet. Also das ist doch ein Szenario, was eigentlich nicht wirklich realistisch ist. Oder ich kann es mir politisch zumindest im Moment nicht vorstellen.
Auf der anderen Seite hat aber die CDU und Friedrich Merz voran immer gesagt, der Emissionshandel, das ist das Instrument für Klimapolitik, weil es nämlich ein marktwirtschaftliches Instrument ist. Also der Markt bestimmt, wie viel kostet CO2. Je weniger es davon geben soll, also beziehungsweise je mehr das verknappt wird, diese Zertifikate, umso teurer werden die dann am Ende. Und letztendlich soll ja dieser CO2, also dieser Emissionshandel, der ist ja nicht dazu gedacht, damit der Staat mehr Einnahmen hat, sondern der ist dazu gedacht, um die Transformation zu gestalten hin zu Klima, also hin zur Klimaneutralität. Also wenn die Union sagt, okay, wir wollen dieses Instrument eigentlich weghaben, dann würde sie sich tatsächlich vom Klimaschutz verabschieden. Aber das habe ich bisher noch nicht gehört. Also ich habe bisher jetzt nur gehört, ja, dieser Emissionshandel, den halten wir für zentral und den soll es auch weiter geben. Also dann müssten sie ja tatsächlich ein neues Instrument.
Ich glaube, das Problem besteht aber darin, dass sozusagen von FDP und Union das Lob des Emissionshandels, das Lob des Marktes immer verwendet wird, um ordnungspolitische Maßnahmen gewissermaßen als irgendwie repressiv und übergriffig darzustellen. In dem Moment, wo dann aber die konkreten Belastungen auf die Leute und zwar auf die Wähler zukommen, versucht man dann doch im Grunde, um die Sache so runterzupegeln, dass es irgendwie weniger spürbar ist. Ich glaube, diesen Mechanismus, den hat man ja schon öfters erlebt, oder?
Ja, ich glaube auch, dass die Gefahr sehr groß ist.
Aber man muss dann Friedrich Merz auch tatsächlich nochmal an seine Wahlkampfversprechen erinnern. Er hat in einer der Kandidatinnen-Debatten gesagt, es wird ein Klimageld geben von 200 Euro pro Kopf und hat sogar pro Monat gesprochen, aber dann gemeint war sicherlich pro Jahr. Aber er hat das Klimageld versprochen, was die Kosten für diesen CO2-Preis, was die Bürgerinnen um diesen entlastet, also was das ausgleicht. Und an das Klimageld muss man ihn dann unbedingt auch wieder dran erinnern und gesagt, okay, also die Kosten für den Einzelnen steigen, aber ihr habt ja versprochen, das Klimageld kommt.
Aber das Klimageld war von Anfang an quasi als Kompensation gedacht. Das ist nicht gekommen, nicht in der Ampel. Und ich glaube auch, dass, anders zum Beispiel in Österreich, ist das eingeführt worden. Aber ich glaube, dass die Große Koalition das nicht machen wird. Die wird kein Klimageld einführen. Und das ist ja genau auch das Problem. Und hat dann sozusagen, ja, so aus eigenen Reihen auch noch Leute, die sagen, ja, solange es kein Klimageld gibt, da wollen wir das aber auch nicht machen. Das können wir ja unseren Leuten nicht zumuten. Das ist so eine paradoxe Situation. Und ich glaube auch, dass es gar nicht unbedingt so die Frage ist, was will Friedrich Merz, sondern es ist ja wirklich eine europäische Entscheidung. Und wir sehen ja in ganz Europa eine Rechtsverschiebung. Wir wissen nicht, was in Frankreich passiert nächstes Jahr. Das ist auch ein großes Problem. Also von daher glaube ich, dass sich einfach die politische Stimmungslage sehr ändern wird.
Man muss es aber, ich glaube, wenn man es durchsetzt, dann wirklich nur über den wirtschaftlichen Hebel, wie ich vorhin schon sagte. Also wenn der Verband der Wärmepumpenhersteller sagt, und die haben ja quasi auch das Dokument aus China gelegt, muss man dazu sagen, wir geraten hier unter Zugzwang und Deutschland droht, einen Vorteil zu verspielen, den es aktuell noch hat, dann bewegt sich, glaube ich, auch die Union.
Ja, das ist erfreulich, dass du die Sache so optimistisch siehst. Wir waren ja zusammen auf dem CDU-Parteitag.
Ich sehe das interessengetrieben.
Wir waren ja zusammen auf dem CDU-Parteitag, Bundesparteitag in Stuttgart. Und wenn ich da richtig mitgezählt habe, ist, glaube ich, in diesen 2 Tagen 3-mal in Reden das Wort Klima gefallen.
Richtig, also es geht nicht um Klima, man muss es mit Wirtschaftspolitik verbinden.
Mhm.
Ja, so ähnlich wie beim E-Auto. Das E-Auto, das ist gar nicht wegen Klimagründen eigentlich die richtige Option, sondern weil es die technisch bessere Lösung ist. Und so wird es ja mittlerweile auch verkauft, aber da ist zu spät mit angefangen worden.
Hm. Lasst uns vielleicht in die Schlussrunde gehen und mal so ein bisschen nach vorne schauen. Also ihr habt es ja beide gerade schon angesprochen, die Zeiten für Klimapolitik, für Klimaschutzpolitik sind nicht so besonders gut. Trump hat in den USA das gesamte Gesetz gerade rasiert. Man hat eher so eine rechtspopulistische Welle. Die Rechtspopulisten sind ja generell, zweifeln ja, dass es überhaupt menschengemachten Klimawandel gibt. Und das ergibt natürlich die Frage, wie ist eigentlich progressive Klimaschutzpolitik unter diesen gegebenen politischen Bedingungen möglich? Wenn man noch mal im Hinterkopf hat, was sozusagen Habeck gemacht hat und auch wo die Fehler waren. Also wie kann man aus dieser Defensive, aus dieser Klemme rauskommen?
Ich glaube, indem man Klimaschutz nicht als einzelnes Anliegen verkauft, sondern eben man es eben mit anderen Bereichen verbindet. Also mit Wirtschaftspolitik, wie ich gerade sagte, auch mit Geopolitik. Anja, du hast vorhin gesagt, das Habecksche Heizungsgesetz, wenn das ein Jahr früher gekommen wäre, hätten alle begeistert aufgeschrien, ja, endlich werden wir unabhängig von russischem Gas. Also man muss es verkaufen unter dem Aspekt, also wir haben die besseren technischen Lösungen. Wir machen, also Deutschland wird resilienter, wir machen uns unabhängiger von Gas und Öl und auch von Gas und Öl, das ja mehrheitlich nicht aus Staaten kommt, die demokratisch regiert sind. Und wenn sie demokratisch regiert sind, dann nehmen sie gerade wie in den USA eine sehr fragwürdige Richtung. Und indem man es also progressiv von links auch mit sozialer Gerechtigkeit verbindet. Also das darf nicht als Gegensatz betrachtet werden. Ich habe da nochmal, das gibt so einen rot-rot-grünen Think Tank, der nennt sich Sozial-Klimarat, wurde von einem ehemaligen SPD-Politiker gegründet. Die haben so Thesen aufgestellt, da kann ich mitgehen. Also da geht es um den Ausbau gemeinschaftlicher Infrastruktur und da geht es um öffentliche Steuerung und öffentliche Investitionen, um quasi eine Wärmeversorgung als Daseinsvorsorge, als öffentliche Aufgabe, die man jetzt nicht dem Einzelnen überlässt. Und ich denke, das sind so Punkte, wo ich denke, ja, da könnte auch, also das wäre sozusagen auch eine progressive Klimapolitik, die den Staat, also du sagtest kollektive Risiken, die den Staat viel stärker in die Pflicht nimmt und es nicht dem Einzelnen überlässt, klimafreundlich zu werden.
Ja, ich würde das teilen. Ich glaube, ganz entscheidend ist, Klimapolitik nicht als Gegensatz zu irgendetwas zu definieren. Also es geht nicht um Arbeitsplätze oder Klimapolitik, sondern es geht um beides. Wer in Deutschland Arbeitsplätze sichern will, der muss Klimapolitik betreiben. Beispiel Stahlbranche. Die Frage ist nicht, machen wir grünen Stahl oder anderen, sondern machen wir überhaupt in 30 Jahren noch Stahl? Denn wenn, dann wird das grüner sein. Und dafür müssen heute die Weichen gestellt werden. Und so ist es eben auch in den anderen Industriebereichen. Entweder das klappt tatsächlich, klimaschonende Produktionsverfahren zu etablieren, bei der Zementherstellung, bei allem Möglichen. Ja, oder das wird eben woanders hergestellt. Aus vielen verschiedenen Gründen. Nicht aus ideologischen Gründen, weil irgendwelche Klimaschutzziele das so wollen, sondern weil die Märkte das dann so quasi einrichten. Und das, finde ich, ist ein ganz zentraler Punkt. Und ich glaube auch, die klugen Leute in der SPD und in der CDU, die es ja gibt, die wissen das und versuchen natürlich auch so entsprechend einzuwirken. Aber gegen diesen kreischenden Populismus anzugehen, ist wirklich schwer. Und das ist eigentlich das Problem, dass Merz, Spahn und andere, die sind da so drauf eingestiegen. Wenn die von dem Pferd nicht runtersteigen, dann wird es wirklich schwierig.
Wir haben ganz kurz ja schon mal Baden-Württemberg angerissen, ne? Da war ja, die sind ja was diese in Wärmewende angeht, doch relativ weit vorne, zum Beispiel bei der kommunalen Wärmeversorgung. Das lief da auch mit dieser Solardachpflicht, also bei neuen Häusern von Kretschmann. Das lief ja relativ problemlos und vielleicht ist das wirklich ein Weg, das sozusagen ja so niedertourig, so möglichst unbrauchbar zu machen für Kulturkämpfer aller Art, ja, ein Weg, wie man in Zukunft denken muss. Gut, ja, danke für diese Debatte. Wir werden weiterhin über Klimapolitik reden müssen. Wir werden auch wahrscheinlich uns nochmal mit diesem Gesetz beschäftigen wollen, müssen. Das war der Bundestalk. Wir bedanken uns auch bei Daniel Fromm für die Produktion und bei Eva Lotte Anderea für die Redaktion. Fragen und Kritik wie immer gerne an bundestalk@taz.de. Teilt uns in sozialen Netzwerken und wenn ihr Geld für uns übrig habt, ist das auch immer gerne gesehen, nämlich an Taz zahle ich. Bleibt uns gewogen und tschiss.
Schönes Wochenende. Vielen Dank.
Noch nicht, Moment.
So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.